25,000 people.
Unknown season 20.
Presented by Steiermärkische Sparkasse. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 20 der Karriere- und Werdegang-Podcast ist präsentiert von der Steiermärkischen Sparkasse zum 200. Geburtstag. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein vierter Gast in Season 20 ist Kai Bommer, Geschäftsführer des DIRK, des Deutschen Investor Relations Verbands. Lieber Kai, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Lieber Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Ich freue mich auch. Wir haben es gestern kurz vorbesprochen. In welcher schönen deutschen Stadt erwische ich dich denn per Telefon?
Du erwischst mich heute hier in Hamburg, der vielleicht nach Wien schönsten Stadt der Welt, obwohl der DIRK selbst den Sitz in Frankfurt hat, aber ich pendel und privat bin ich hier in Hamburg zu Hause.
Okay, also du pendelst und wir können telefonieren. Ich freue mich sehr. DIRK, Deutscher Investor Relations Verband. Wofür steht dann das K, wenn das V hinten ist?
Sehr aufmerksam beobachtet. Das K stand ursprünglich mal für Kreis und das stammt noch aus den Anfangszeiten des DIRK. 1994 wurde er gegründet und damals gab es 8 mittlerweile etwas grauhaarige Herren, damals alles noch, die eines gemeinsam hatten, nämlich eine Visitenkarte, auf der irgendwie stand Investor Relations. Mhm. Und keiner der 8 hatte irgendeine Vorstellung davon, was das bedeutet. Und wie man das so macht in Deutschland, wenn man nicht mehr weiter weiß, man gründet einen Arbeitskreis. Und da haben sie den Deutschen Investor Relations Kreis gegründet. 2005 sind wir ein bisschen aus den Anfangsschuhen rausgewachsen, sind zu einem Verband mutiert und haben lang überlegt, wenn wir uns Deutscher Investor Relations Verband nennen, ändern wir auch das Kürzel in DIRF. Das hatte 2 Gründe, warum wir es nicht getan haben. Das eine, da waren die Dänen, die waren schon davor, der dänische Investor Relations Vereinigung, und DIRK war mittlerweile auch schon Label und Brand. Das wollten wir gerne beibehalten. Insofern sind wir an der Stelle ein bisschen halbschwanger.
Also irgendwie K für Kreis, kann man sagen. Also danke mal für die Herleitung. Jetzt sind wir natürlich der Verband. Du hast das Jahr 2005 angesprochen. Da warst du schon längst dabei. Aber den DIRK, den gibt es seit 1994, hat man die KI verraten. Du bist erst später rein. Ich ziehe das diesmal vor und ziehe den DIRK in den Mittelpunkt mal. Kannst du mir ein bisschen was, du hast ein wenig schon angespoilert, die Männer, die das da mal gegründet haben, aber was war 1994 so quasi dann der Grund, warum er diesen Kreis, diesen Verband später haben wollte?
Wie gesagt, es war ein Bedarf da, ein neues Berufsfeld, ein neues Berufsbild, eine neue Funktion in zumeist großen börsennotierten Unternehmen rübergespackt, wie so vieles aus dem Angelsächsischen, aus Amerika. Und es ging jetzt einfach darum, denen ein bisschen Form zu geben, voneinander zu lernen, worum geht es eigentlich wirklich, was wollen wir hier machen. Und insofern begann das Ganze als ein Erfahrungsaustausch in einer kleinen Gruppe. Mhm. Das Ganze ist dann relativ schnell gewachsen. Ich weiß dies jetzt mehr oder weniger aus einem Blick in die alten Protokolle, die einen durchaus mal ab und zu zum Schmunzeln bringt. Die Kollegen damals haben sehr lange überlegt, ob sie das 9. Mitglied auch mit aufnehmen sollen in den DIRK. Wenn wir heute schauen mit über 310 Mitgliedsunternehmen, dann ist das schon ein bisschen zum Schmutzeln. Aber damals war das noch die Situation.
Und im Jahr 1998 ist eine Konferenz gestartet worden, die Dialogplattform irgendwie geworden ist, die man über die Landesgrenzen hinaus kennt. Und die gibt es in dieser oder natürlich laufend erweiterter Form immer noch, nehme ich an, oder?
In der Tat, das war eine der größeren Projekte, die gestartet sind, damals mit einem Partner, mit dem Herrn Maliki, den der eine oder andere auch kennt, der auch bereit war, das wirtschaftliche Risiko dafür auf sich zu nehmen. Das konnte der Kreis, der wir damals noch waren, nicht, weil wir waren ganz, ganz klein. Wir hatten damals, um mal ein Bild zu geben, 9.000 D-Mark, deutsche Mark Umsatz im Jahr. Das waren immer die 500 D-Mark Aufnahmegebühr von neuen Unternehmen, die dazu kamen. Das war halt in Zeiten des neuen Marktes, wo es anders als heute noch regelmäßig IPOs gab und der Kreis sich in einer Wachstumsphase befand. Insofern war die von dir angesprochene Konferenz erstmals ausgetragen 1998 so ein Kick-off-Point auch, was die Außenwirkung des Wirkens des DIRK angeht.
Ich komme ins Jahr 2001 und habe noch eine rückwirkende Frage. Wie hast du den Dirk in den Jahren 94 bis 2001 wahrgenommen? War der auf deiner Agenda schon irgendwie?
1994 wusste ich noch nicht mal, dass es den Dirk gibt. Ich wusste noch nicht mal, dass es Investor Relations gibt. Wie bin ich zu Investor Relations gekommen? Ich bin von Haus aus, bin ich Jurist, habe in Göttingen und Passau studiert. Ich habe dann ein MBA gemacht in Sydney, Australien, habe insgesamt 5 Jahre in Australien gelebt. Und bin 1998 wieder zurückgekommen nach Deutschland, habe für eine große Wirtschaftsprüfungsagentur gearbeitet. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, wie ich damals mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, am Küchentisch saß. Und sie guckte in einem, was viele deiner Hörer heute vielleicht gar nicht mehr kennen, vor allem die Jüngeren nicht, in einer Zeitung, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Stellenanzeigen durch. Und da meinte meine Freundin, sag mal, Kai, guck mal hier, das könnte doch was für dich sein. Die suchen jemand, der von vielen ein bisschen Ahnung hat, aber von nicht so richtig. Das wäre doch was für dich. Und in der Tat sollte sich zeigen, dass das eine Investor Relations Stelle war, was so noch gar nicht benannt war. Und ich habe die angenommen. Das war einmal der Start meiner Karriere im Bereich Investor Relations, damals beim Unternehmen namens Softmatic AG am Neuen Markt in Hamburg notiert. Und ja, Anfang einer spannenden bis heute andauernden Reise, mich auch persönlich.
Ich meine, der neue Markt, der war natürlich für sich gesprochen ein Kapitel. Das war natürlich noch vor deiner Dirk-Zeit, nehme ich an. Und da lernt man das Geschäft natürlich gerade so, wie es völlig anders war als Jahrzehnte davor und danach auch wieder gelaufen ist. Gibt es da irgendwelche besondere Erinnerungen von einem Juristen an die neue Marktzeit?
Christian, Dutzende, wunderschön. Also es ist genau wie du sagst, es gab keine Vorbilder. Man musste gucken, ich sag mal, wie wird's gemacht. Damals, wenn du nach IR gegoogelt hast, dann wurde Interregio ausgespuckt. Schön. Also das Kürzel IR oder der Begriff Investor Relations, der
existiert Infrarot, ne, zum Beispiel, ne?
Infrarot so ungefähr, sag dir. Und dann meinen ersten Quartalsbericht, den habe ich einfach beim anderen Softwareunternehmen mehr oder weniger abgeschrieben, zumindest die Struktur und das Wording und ich sag mal die Gliederung und sowas. Und so haben wir uns lang gehandelt. Es waren einfach andere Zeiten. Die Hauptversammlungen haben damit begonnen, dass Aktionäre sich bedankt haben bei dem Vorstand, dass es ihnen ermöglicht wird, sich an dieser Erfolgsstory zu beteiligen. Also wenn du heute mal eine Hauptversammlung besuchst, was da beschimpft wird, teilweise ganz, ganz unterschiedliche Welten. Es war so ein bisschen Wild West. Wir alle wissen, wie der neue Markt geendet hat. Ging natürlich auch nicht ewig weiter. Aber das waren schon besondere Zeiten damals.
Jetzt komme ich ins Jahr 2001. Da ist eben dieser Bereich, wo ich 2 Einträge von dir auf LinkedIn finde. Zunächst die Gründung und du als Inhaber der Rechtsanwaltskanzlei Bommer, also dein Nachname, und ein paar Monate später Geschäftsführer Dirk. Wie ist das damals im 2001er Jahr vonstatten gegangen?
Ich gehe noch mal ein Jahr weiter zurück in den Januar 2000. Denn da habe ich mich für den ehrenamtlichen Vorstand beworben. Ich erinnere mich noch, es war eine Mitgliederversammlung bei Henkel, die ist kürzlich verstorbene Magdalena Moll, auch spätere Dirk-Präsidentin, hat das ausgerichtet. Und ich habe gedacht, komm, es können doch nicht immer nur die großen DAX-Unternehmen da im Vorstand sein. Habe richtig Werbung gemacht, abends noch im Zuge der Abendveranstaltung. Komm, wählt doch mal ein junges, kleines, frisches Unternehmen. Ich bin am nächsten Tag deshalb gewählt worden, weil ich der einzige Kandidat auf 3 Posten war. Also ich weiß nicht, ob es meine Argumente waren, die sie überzeugt haben, oder der Mangel an Alternativen. Ich war also im Vorstand drin. Dann kam das Jahr 2001, der neue Markt ging so seinen Bach runter, ging seinen Weg. Und wir im Vorstand haben uns überlegt, pass mal auf, was machen wir denn jetzt eigentlich? Stecken wir auch den Kopf in den Sand, wie der neue Markt, oder legen wir erst richtig los? Und wir haben uns für Zweiteres entschieden und hatten eine ganze Menge Ideen. Wir haben zum Beispiel die revolutionäre Idee, eine feste Geschäftsstelle zu gründen. Denn bis damals war der Dirk eigentlich, oder die Geschäftsstelle waren 2 Kartons, die alle 2 Jahre mit dem Präsidenten oder der Präsidentin umgezogen sind. Und wir haben noch revolutionärer überlegt, wir könnten doch mal eine eigene Website aufbauen. Und dazu kamen Ideen wie ein Ausbildungsstudiengang wie Zyro und alles mögliche andere. Und wir haben uns richtig hochgeschaukelt, hatten super Ideen. Und dann kam jemand auf die Idee zu fragen, ja, und wer macht das jetzt eigentlich? So, dann stand ein Moment Stille und dann guckten alle plötzlich mich an, meine Vorstandskollegen, und sagten, Mensch Kai, du bist doch am neuen Markt tätig, der geht doch eh jetzt bald pleite, hättest du nicht Lust, das zu machen? So, und to cut a long story short, das war der Beginn meiner Karriere. Ich bin dann im September 2001, da wäre auch zum Geschäftsführer dann ernannt worden, Und seitdem, mit kurzer Unterbrechung, leite ich die Geschäftsstelle des DIS.
Also du feierst nächstes Jahr den 25 als Geschäftsführer und September 2001 hat man natürlich auch noch andere Erinnerungen mit 9-11, aber das war an der Börse ja nur ein kurzer Schock, aber trotzdem einer. Lass uns gemeinsam diese Zeitreise weitermachen. Die Nullerjahre waren bis Lehman eigentlich eine prosperierende Phase an den Börsen. Sprech mal über den Dirk, wie war das Wachstum damals in dieser Phase? Und ich unterstelle jetzt mal Wachstum.
Ja, also es war am Anfang der Nullerjahre war es wirklich noch neuer Markt. Wir hatten, ich erinnere mich damals noch im Vorstand an so Formblätter, die wir uns gegenseitig zugeschickt haben, ich sag 5 oder 10 neue Mitgliedsunternehmen mit Anträgen pro Woche so ungefähr. Also in der Woche deutlich mehr, als wir heute im Jahr sehen. Das war alles noch Aufschwung, Wildwest. Das hat dann irgendwann aufgehört, 2001, 2002, als das alles ein bisschen zum Erliegen kam. Eine Sache, die wir beobachten können und im Nachgang natürlich noch ein bisschen klarer strukturiert ist, dass sich die Funktion von Investor Relations verändert hat. Also ich sag mal, während die Marketingfunktion von Investor Relations, die es heute immer noch gibt, das will keiner bestreiten, aber die stand damals zu neuen Marktzeiten sehr, sehr im Vordergrund. Also das Unternehmen schön zeichnen, Werbung machen für die Aktie, nach draußen gehen und sagen, pass auf, wir sind die Besten, du musst uns kaufen. Man stand im Wettbewerb um Kapital mit Dutzenden anderer kleiner, wachstumsstarker Unternehmen und musste sich an der Stelle behaupten. Die Gesetze, die damals in Kraft getreten sind, hießen erstes, zweites, drittes, viertes Finanzmarktförderungsgesetz. Es gab einen gesellschaftlichen Konsens, ich sag mal, breite Schichten am Kapitalmarkt zu beteiligen, beginnend Ende der 90er mit der Telekom, die Post kam dazu und solche Sachen. So, und jetzt plötzlich bricht der neue Markt zusammen, viele kleine Anleger haben viel Geld verloren, der politische Rückhalt ist stark gesunken, die Gesetze hießen plötzlich Anlegerschutzverbesserungsgesetz oder Transparenzrichtlinienumsetzungsgesetz.
Ich muss dir kurz ins Wort fallen, bei euch gab es wenigstens die positiven Beispiele in Deutschland auch. Das wollte ich jetzt nicht sagen, genau.
Das stimmt. Also was ich sagen will, es war einfach, ich sage mal, die rechtliche Funktion von Investor Relations war verstärkt in den Vordergrund, Ad-Hoc-Gesetzgebung, Director-Dealings, also man war als Investor Relations Managerin oder Manager doch stärker darauf fokussiert, die zunehmenden Regeln einzuhalten, eine Sache, die bis heute andauert.
Im Jahr 2008 dann der große, große Einschlag namens Lehman. Du warst gerade 7 Jahre dabei. Was hat das mit der Investor Relations Szene in Deutschland gemacht?
Also es war eine sehr überraschende Erfahrung. Wir haben gesagt, jetzt geht's runter. Jetzt ist schon wieder die Frage, bringt es überhaupt noch was? Machen wir das? Haben wir eine Funktion? Und die Antwort war ja. Wir merken das auch bei den anderen kleineren, größeren Krisen in den letzten Jahren. Je schlechter der Markt läuft, je größer die Probleme, desto größer der Bedarf, sich auch im Rahmen des DIRK, auch an anderer Stelle, aber auch im Rahmen des DIRK auszutauschen. Getreu dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid und wir sind dadurch auch viel, viel enger zusammengerückt. Der DIRK lebt von einem Netzwerk, denn in Deutschland haben wir, je nachdem wie du zählst, zwischen 900 und 1500 IR-Managerinnen und IR-Manager. Viele kennen sich persönlich. Insofern war auch diese schwierige Zeit, die du ansprichst, ein Katalysator für engeren Zusammenhalt und für eine Steigerung, des Mehrwerts, der DIRK steigern oder mehr bieten konnte.
Das Vertrauen konnte dann doch wieder aufgebaut worden. Anfang der 10er-Jahre und die kompletten 10er-Jahre waren absolut prosperierend für die Börsen. Eigentlich auch die 20er, da gab es die großen Dips halt mit Covid und dem traurigen Kriegsgeschehen. Und ich mag eigentlich am liebsten gleich in die Ist-Zeit gehen, um eine Figurenzeichnung des Dirk im Jahr 2025 zu machen. Auf der Homepage finde ich, dass ihr der größte europäische Fachverband für die Verbindung von Unternehmen und Kapitalmärkten seid und ihr repräsentiert rund 90% des börsengelisteten Kapitals in Deutschland. Ist das jetzt nach Market Cap gerechnet oder nach Unternehmensanzahl die 90%?
Nein, das ist nach Market Cap gerechnet, weil ich sag mal, aktuell, bis auf eine Ausnahme, sind alle DAX-Unternehmen bei uns Mitglied. Es sind irgendwie 90% aller MDAX-Unternehmen und dann 78% der SDAX-Unternehmen, dann diffundiert das runter. Uns mag diese Bezeichnung größte Fachverband, wir sind eigentlich hanseatisch, konservativ, zurückhaltend. Diese kleine, ich sag mal, lautstarke Werbung mag man uns verzeihen. wir sind und deswegen Fachverband für Kapitalmarkt für Verbände. Es gibt natürlich andere Verbände in Europa, die auch da sind, die teilweise größer sind. Wir arbeiten viel mit anderen, zum Beispiel mit dem Aktieninstitut auch zusammen, aber auch international. Der CIRA ist ein mehr als ein Sparring Partner, seine Freunde, der Verband bei euch in Österreich. Wir lernen unwahrscheinlich viel voneinander, wir machen viel. Wir haben das Glück, dass unser Markt im Vergleich zu anderen Märkten einfach größer ist. Es gibt uns gewisse Möglichkeiten, da auch, ich sag mal, wenn es darum geht, die Stimme zu erheben oder einen Einfluss auf politische Prozesse zu haben, was wir an der einen oder anderen Stelle tun, und eine gewisse Größe, gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, ich sag mal, mit den finanziellen Mitteln, die wir dadurch haben, dann auch Angebote weiter auszubauen für unsere Mitglieder und andere Interessierte.
Also ich kann das loben, Deutschland nur zurückgeben, kennt die CIRA-Mitglieder und den Vorstand sehr, sehr gut und da spricht man bestens über den Dirk, genauso wie im ZFA, im Zertifikateforum. Dort darf ich Beirat sein über Bündnis Sarah Wagenknecht und das ist falsch, sondern die strukturierten Wertpapiere, schade um die ETV, sage ich immer. Also ihr seid nach wie vor der Dirk auf jeden Fall. Ja, was ist so das Angebot des Dirk, das Spektrum des Dirk? Ich habe die Webpage gerade offen, aber wir machen das jetzt mal für die Hörerinnen. Eine kurze Zeichnung eures breiten Spektrums, bitte.
Also ich sag mal, wir haben mal unser Wirken in 5 verschiedene Handlungsfelder, haben wir sie genannt, aufgeteilt. Einen hatte ich erwähnt, das ist wahrscheinlich der kleinere oder der kleinste, die Interessenvertretung. Also was machen wir in Brüssel, Paris und Berlin? Wenn es wirklich IR-relevante Regulatorien, Richtlinien, Gesetze gibt, die uns stören, dann erheben wir dagegen unsere Stimme. Gleichsam, wenn zum Beispiel, wie kürzlich geschehen, ich sag mal Proxy-Advisor, Stimmrechtsberater wie ISS eine aus unserer Sicht unglückliche Empfehlung geben, was zum Beispiel hybride oder virtuelle Hauptversammlung angeht, dann bündeln wir da die Kräfte unserer Mitglieder und erheben da unsere Stimmen. Was viel, viel stärker bei uns im Vordergrund steht, ist das, was wir Formulierung von Praxisstandards nennen. Also, wir nehmen Dinge, seien es zum Beispiel neue Regularien oder auch technologische Entwicklung, Stichwort Digitalisierung, KI, als fast gottgegeben hin und helfen unseren Mitgliedern dann, damit umzugehen und sagen, so ist es jetzt und so machst du es am besten. Oder so und so machen die anderen das, überleg mal, ob das auch was für dich wäre. Oder wir eruieren erstmal im Rahmen von Umfragen, wie macht ihr das eigentlich, um irgendwas zu machen. Dann haben wir ein drittes Standbein, das ist die Aus- und Weiterbildung. Der CIRO oder der CIRO, der Certified Investor Relations Officer, ist da unser Flagship-Event. Das ist ein 10-monatiger Studiengang.
Kurze Zwischenfrage wieder. Seid ihr da auch Prüfungsstelle selbst?
Ja, also wir machen das zusammen mit der Frankfurt School of Management and Finance in Frankfurt.
Okay.
Ich sag mal, die unterstützen uns alles, was das pädagogische Selbstkonzept mit Studienbriefen, mit Präsenzveranstaltungen, die ganze Logistik, die Hörsäle, Prüfungsräume und solche Sachen zur Verfügung stellen. Das Zertifikat wird von uns vergeben. Wir haben eine Prüfungskommission, der auch Mitglieder und Professoren der Frankfurt School angehören. Aber das ist unter unserer Ägide, weil das Know-how und auch die Inhalte, was Investor Relations angeht, das haben wir gerne in unserer Hand. Das ändert sich auch permanent. Also die Studienbriefe von heute, vom CIRO, kannst du kaum vergleichen mit dem vor 25 Jahren. Das Neueste, was wir eingebaut haben, ist das Thema Nachhaltigkeit. Da haben wir uns auch sehr viel Zeit genommen, zu überlegen, wie integrieren wir Nachhaltigkeit eigentlich rein. Ein Punkt, der nicht mehr wegzudenken ist heute aus Investor Relations. Insofern machen wir das da. Aber wir haben die Frankfurt School als etablierten Hochschulpartner da an unserer Seite. Wir haben aber auch eine Reihe von 1- und 2 Tagesseminaren in großer Breite, die wir da haben, mit verschiedenen Foki, die wir da anbieten. Um das kurz abzuschließen, die 5 Handlungsfelder, Verankerung in der Wissenschaft, also Unterstützung von, ich sag mal, Universitäten, von Forschungsarbeiten, auch studentischen Arbeiten. Teilweise geben wir Forschungsprojekte in Auftrag, weil das ist uns deshalb wichtig, weil Investor Relations, auch wenn wir jetzt schon vielleicht 30 Jahre alt sind, bald immer noch eine vergleichsweise junge Disziplin ist. Ne? Zum Bereich Controlling oder Buchhaltung gibt es einfach mehr akademische Arbeiten, das wollen wir ändern. Das letzte, last but not least, Netzwerk und Services, alles von unseren Veranstaltungen, ob das auf lokalen Level die Regionalkreise sind, unsere Mitgliederversammlung, die von dir angesprochene Konferenz, unsere Website, verschiedenste Roundtables, Arbeitsgruppen, ganz, ganz wichtig, der Austausch miteinander, untereinander und mit anderen, das sind so unsere Schwerpunkte.
Dann bleibe ich kurz bei der Konferenz hängen. Ist das eine physische Konferenz? Natürlich nehme ich an. Wo findet die statt? Ist das ein fixer Ort? Und ein Tag, zwei Tag? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also das ist die Konferenz, eine Zwei-Tages-Konferenz, ist unser Flagship-Event.
Ja.
Ne? Da haben wir bis zu 500 Teilnehmer. Die sind nicht alle gleichzeitig da, die verteilen sich über die zwei Tage. Wir haben viele Keynote-Sprecher, Workshops, Panel-Diskussionen. Das Netzwerken und das Socializing kommt nicht zu kurz. Am ersten Abend haben wir, was wir IR-Apero nennen, wo man sich austauscht. Am zweiten haben wir es etwas festlicher mit gesetztem Essen. Da wird der Deutsche Investor Relations Preis auch noch vergeben, ermittelt von der Firma Extel, und da arbeiten wir mit der Wirtschaftswoche zusammen. Die Börsenzeitung ist unser Hauptmedienpartner der Konferenz. Und wir haben da auch viele, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich, Schweiz, teilweise auch aus nicht deutschsprachigen Ländern Gäste und Besuch. Und das ist immer deshalb auch so wichtig für uns, einmal im Jahr alle zusammenzubringen, aktuelle Trends zu haben. Dies Jahr zum Beispiel das Motto war Investor Relations in Zeiten der Permavolatilität.
Habe ich gelesen. Das war, glaube ich, ein Mitgrund, dich zu kontaktieren. Ja, hat mir getaugt.
So, also als wir damit gekommen sind Ende letzten Jahres, haben alle gefragt, was haben die denn jetzt im Konferenzkomitee geraucht, dass sie auf so ein Wort kommen. Das ist doch gar nicht. Spätestens seit der Präsident auf der anderen Seite des Teichs da, ich sag mal, jeden Tag die Zölle anhebt oder wieder senkt oder welche Krisen wir auch übereinander geschichtet bekommen haben, wissen alle, was wir damit meinen. Das passte ganz gut. Das ist übrigens auch nochmal, weil wir eben auch zum Verhältnis mit dem Vierer da gesprochen haben. Also ein Beispiel, wo wir irre viel von dem Vierer-Lerner mitnehmen. Sehr, sehr häufig sind unsere Keynote-Sprecher die vorher schon mal bei der Vierer-Konferenz, die regelmäßig im Oktober stattfindet, da. Da gucken wir uns eine Menge ab, da stimmen wir uns ab, lernen voneinander, helfen uns gegenseitig. Unsere Konferenz findet regelmäßig Ende Juni statt. Das wird auch immer in Frankfurt bislang. Ich glaube, das wird seit ich sag mal, auf absehbare Zeit auch so bleiben. Übernächstes Jahr, im Jahr 2027, haben wir unsere 30. Konferenz. Vielleicht gibt es da mal eine neue Location, eine andere, eine frischere. Müssen wir mal gucken. Ich will nicht zu viel verraten, aber die Gedanken gehen in die Richtung.
Wunderbar, dass du die Tiere dauernd erwähnst. Und ich weiß, dass die österreichischen Investor Relations Zuständigen sich untereinander auch im Tagesgeschäft bei aktuellen Dingen sehr austauschen und gegenseitig helfen, wenn etwas akut wird. Ist die deutsche IR-Szene jetzt unabhängig vom Dirk, weil tief ins Tagesgeschäft wird ja höchstwahrscheinlich nicht reinkommen können, auch so super vernetzt? Hast du da irgendwelche, wie soll ich sagen, Erfahrungen?
Ja, also die deutsche Szene ist auch super gut vernetzt, aber es gibt einen Unterschied. Die österreichische Szene ist rein von der Zahlenmäßig ein bisschen kleiner, aber eben auch feiner.
Ja.
Also dieses Intime, ich habe das mal gehört auf einer Vierer-Konferenz, die ich auch immer regelmäßig besuche, und da habe ich das immer gehört, das war gar nicht von meinen Ohren bestimmt, die sagten, oh, ist das schön hier, das ist ja so wie beim Dirk früher vor vielen Jahren. Und dann habe ich gesagt, okay, wir haben uns natürlich professionalisiert, wir sind gewachsen, wir sind auch stolz auf das, was wir gemacht haben und geschaffen haben, und da gibt es auch kein Zurück oder gibt es auch nichts zu bedauern, aber dieses, ich nenne es mal dieses Heimelige, dieses Zusammenhalten, dieses jeder kennt jeden und nicht nur fast jeden, das ist ein Riesenvorteil, den ihr in Österreich habt, und die Kolleginnen und Kollegen von dem Zierer, die managen das ganz hervorragend. Insofern schauen wir das durchaus auch mal bewundernd und neidvoll auf euch.
Es war ein bisschen ein Subgedanke, dass man das in diese Folge so einschwingen lässt. Hat man es natürlich in einem kleinen Land etwas leichter, dass jeder jeden kennt natürlich oder jede jeden und umgekehrt. Ich habe jetzt mit dir die tolle Möglichkeit, Mitte des Jahres zu plaudern. Eure Konferenz ist vorbei. Was würdest du sagen, Kai, sind die großen Trends gewesen, unabhängig jetzt von der geopolitischen Geschichte und Trump und Co., sondern aus dem puren technischen Geschäft, was die Main-Themen geworden sind, was neu ist?
Ich glaube, das sind verschiedene Dinge. Lass mich mal einige wenige herausgreifen, weil sonst will mir den Rahmen sprengen. Das eine ist auf der technologischen Seite, ich sag mal, KI, künstliche Intelligenz, erhält Einzug in unser tägliches Wirken und natürlich auch bei Investor Relations. Die Anforderungen oder die Möglichkeiten, die wir damit haben, die sind noch nicht ansatzweise voll ausgeschöpft. Wir sind noch in der Phase, wo wir versuchen, zu lernen, zu überlegen, zu beobachten, wo und wie wir Investor Relations oder künstliche Intelligenz für Investor Relations nutzen können. Ein zweiter Punkt ist, und der ist, glaube ich, der ist ein Stück weit subtiler und nicht so gleich bemerkbar, aber gleichwohl viel, viel bedeutender. Wir haben schon teilweise angesprochen, verschiedene Funktionen von Investor Relations. Eine ist, dass Investor Relations nicht nur Sprachrohr nach außen ist und ein Sprecher des Unternehmens, sondern vielmehr auch nach innen wirkt. Keiner kennt den Kapitalmarkt so gut wie die IR-Managerin oder wie der IR-Manager. Das heißt, draußen in die Welt zu gehen, das Ohr auf die Gleise zu legen und zu hören, was der Markt will und das nach innen in das Management hereintragen, ist unwahrscheinlich wichtig. Ich sage nicht, dass ein guter CEO oder CFO zwingt immer auf das hören muss, was der Kapitalmarkt sagt. Dafür hat er viel zu viele andere Stakeholder, ob Mitarbeiter, ob Kunden, ob Regulatoren, was auch immer. Aber trotzdem, wenn du börsennotiert bist, wenn du am Kapitalmarkt zu Hause bist, wäre es fahrlässig, das nicht zu tun. Und diese Rolle gewinnt zunehmend an Bedeutung. Und ich sehe mit Freude, dass der Anteil von Unternehmen, die das so sehen und vor allen Dingen auch so leben, langsam, aber stetig steigt. Und das ist, glaube ich, gegenüber früher, wo es durchaus Vorstände gab, die gesagt haben, ach, IR, halt du mir mal die BaFin, die Finanzaufsicht vom Hals, alles andere ist egal. Oder noch schlimmer, dass sie sagen, du peitsch mir mal den Kurs nach oben, am besten zum Oktober hin und alles andere ist mir egal. Wir sind uns einig, Christian, das ist nicht Ziel von Investor Relations, aber dass sich das auch in der Praxis so durchsetzt, das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, die ich gerne sehe.
Ich knalle dir jetzt noch zwei Stichworte Schnittmengen hin, die ich gerne von dir eingeschätzt haben wollen würde. Und wie gesagt, danke, dass wir das Interview überhaupt machen können. ESG und Investor Relations. Auch da, wie sind die Trends? Ist ein bisschen zurückgerudert worden oder doch nicht? Es war ja gemischte Teams, wo ich die Wahrnehmung persönlich hatte in vielen Unternehmen, dass die ESG-Leute und die klassischen IR-Leute gar nicht immer einer Meinung sein müssen unbedingt und dass es da durchaus zu Konflikten gekommen ist.
Das ist so. Also erstmal ESG, wir nutzen das, ich sag mal, synonym mit dem Wort Nachhaltigkeit. Ich mag den Begriff ESG, meine ja nicht, weil er eben diese drei Facetten, das Soziale, das Ökologische und das Governance-Thema zusammenfasst. Das ist ja in verschiedenen Facetten jetzt schon seit 20 Jahren Begleiter. Es hat mit Governance angefangen, dann kam das, ich sag mal, Ökologische, das Soziale in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewesen. Und ich sag mal, it's not a fad, it's not gonna go away. Und das wird auch nicht weggehen. Das Pendel ist an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch in Europa ein bisschen weit ausgeschwenkt. Wenn wir mal an die ganzen, ich sag mal, CSRD-Lieferkettengesetz und solche Sachen da denkt, da fallen mir auch ein paar Geschichten, Anekdoten an, wo man sagt, drauf. Jetzt darf man mal hinterfragen, ob wir da wirklich auf dem richtigen Weg sind. Ich fand das sehr bezeichnend, dass ein Vorstand eines großen DAX-Unternehmens mir mal gesagt hat, Herr Bommer, wissen Sie was? Ich habe in der Nachhaltigkeitsabteilung, auch in der IR-Abteilung, so viele junge, intrinsisch motivierte, höchst qualifizierte Leute, die wirklich mit ihrem beruflichen Tun auch was bewirken wollen im Sinne von Nachhaltigkeit. Die kommen weinend zu mir, weil sie sagen, jetzt weiß ich, wie viel Toilettenpapier unsere brasilianische Niederlassung im Jahre 2022 verbraucht hat, aber ich habe nicht den Eindruck, damit irgendwas besser zu machen auf dieser Welt. Mhm. Was will er damit sagen? Reporting ist eine Sache. Ich erkenne an, das ist wichtig, um Dinge zu ändern. Das schärft auch das Bewusstsein, diese Datensammlung. Wir dürfen aber nicht übertreiben, wir müssen den Blick für das Wesentliche bewahren. Und so sehe ich auch den Schwenk jetzt, der von einigen schon als das Ende von ESG wahrgenommen wird, von mir nicht, dass man sagt, pass auf, wir schrauben das mal zurück, wir gucken mal, dass das Pendel wieder mehr in die Mitte kommt und das nachhaltige Wirtschaften an Bedeutung gewinnt im Gegensatz zum Berichten über Nachhaltigkeitskennzahlen, über deren Sinn und Zweck man sich durchaus trefflich streiten kann. Dass wir in Amerika jetzt eine politische Situation haben, die viele Aspekte der Nachhaltigkeit für schlichtweg falsch oder nicht existent halten, fälschlicherweise, und das mit politischer Macht weltweit versucht durchzudrücken, halte ich persönlich für extrem bedauerlich. Ich glaube und bin der festen Überzeugung, das wird irgendwann auch vorbeigehen und hoffe, dass wir dann irgendwann ein gesundes Maß an Nachhaltigkeit wirken in nicht nur deutschen oder österreichischen Unternehmen, sondern weltweit haben. Und dass das die Welt dann auch ein Stück weit besser macht, weil der Kapitalmarkt kann ein geeigneter Hebel sein.
Wunderbar. Wir sind jetzt eh schon bei den jungen Leuten, Schnittmenge Investor Relations und junge Investorinnen. Covid hat eine neue Generation ETF, sagt man auch manchmal. Wir haben in Österreich den großen Trend, dass Einzelaktien es schwer haben in der Kommunikation und deren Vertreter und Stimmen natürlich, Investor Relations. Wie kommt man die junge Generation an die neue Generation an Investorinnen über die Investor Relations Schiene deiner Meinung nach sinnvoll heran?
Das ist eine sehr spannende Frage, auf die ich keine Patentantwort oder kein Patentrezept
kenne. Auch du nicht, ja genau, ja genau.
Auch ich nicht. Also ich sag mal, richtig ist, dass ich sag mal, die Art der Kommunikation, die Kanäle andere sind, die sich diese Kategorie von Anleger aussuchen. Ich sage immer, als ich mal jung war, das ist ja nur so ein paar Jahrzehnte her, da war das Stichwort immer hier so Elevator Pitch, ne? Versuch mal deine Geschichte in 3 Minuten zu verkaufen. Und das war schon schwer, fand ich. So heute musst du so einen TikTok-Pitch machen, dafür 3 Sekunden, um das zu erklären. Also das ist schon eine besondere Kunst, glaube ich, in der Kürze da Neugier zu erzeugen, das zu machen. Ich glaube, dass die grundsätzliche Neugier, deswegen auch der Trend von jungen Menschen in Aktienreihen, vielleicht auch ein bisschen Covid getrieben hatte, man hatte Zeit, man saß viel vom Computer. Ich würde mir wünschen, kann das aber nicht belegen, repräsentativ, aber ich würde mir wünschen, mein Gefühl hat, mir kann was dran sein, dass wenn die, ich sag mal, gute, auch realistische Erfahrungen machen, also gut heißt nicht, die müssen immer jedes Jahr 20% Gewinn machen, sondern dass sie auch verstehen, an der Börse geht es auch mal runter, es kann nicht immer nur hochgehen, aber langfristig ist die Anlage in Aktien immer eine wertvolle, gute und zielführende Anlage. Wenn sich dieses Bewusstsein durchsetzt, dann wird es, glaube ich, auch ganz automatisch zu einer gesunden Mischung aus, ich sag mal, passiven Investments, ETFs, die ja immer gern gesehen werden, aber auch Einzelaktien kommen wird. Wie Einzelunternehmen es dann schaffen, sich da abzusetzen von anderen, ohne wieder marktschreierisch zu werden oder Dinge zu versprechen, die sie nicht halten können, das steht noch auf einem anderen Blatt. Das, so wie es eine neue Generation von Anlegern gibt und Aktionären, die ist auch eine neue Generation von IR-Managerinnen und Managern. Und ich höre da manchmal sehr, sehr smarte und spannende Ideen. Ich glaube, da ist viel noch in the making. Und deswegen bleiben wir doch gespannt auf die Zukunft.
Absolut. Und es ist ja schön, dass diese vielen neuen, jungen Leute an den Börsen jetzt auch aktiv tätig sind. Du hast den Job mit jungen Leuten auch angesprochen. Wenn ich jetzt als junger Mensch in diese spannende Investor Relations Job-Tätigkeit einsteigen möchte, wenn ich das zu meinem Beruf machen möchte, hast du da irgendeinen Tipp, wie gehe ich das am besten an als junger Mensch?
Offen sein, nach außen. Also und jetzt schließt sich ein bisschen vielleicht der Kreis zu dem, was ich anfangs gesagt habe, als meine Freundin damals gesagt hat, guck mal hier, die beschreiben den ihr Job als ein von jemand, der so von vielen ein bisschen Ahnung hat, aber nicht richtig. Da ist was dran.
Die Managerinnen und
Manager sind eierlegende Wollmilchsäue. Die müssen keine ausgebildeten Juristen oder gar Rechtsanwälte sein, aber sie müssen ein Gefühl dafür haben, wann hole ich den Anwalt dazu, wenn es ad hoc relevant wird. Die müssen nicht latente Steuern nach US GAAP selbst berechnen können, aber sie müssen sie erklären können. Die müssen verstehen können, warum, wenn der, ich sag mal, Anleihekurs nach oben geht, das nicht unbedingt ein gutes Zeichen ist für die Entwicklung des Unternehmens. Die müssen auch sprechen und verkaufen können. Wenn ihr bester Freund das Excel-Spreadsheet ist, dann können die noch so genial sein und mit Zahlen umgehen, dann gibt das auch nicht. Also dieses Bild der eierlegenden Wollmilchsau, diese Neugier sollte man sich behalten. Und ich glaube, dann ist es auch sekundär, ob man, ich sag mal, BWL oder was Wirtschaftliches studiert oder rechtlich oder was kommunikationstechnisch oder sowas. Wir sehen das gerade in letzter Zeit, viele in unserem Cyro-Studiengang, die mit den guten Noten rauskommen, haben häufig ganz fachfremde Studien. Die haben dann, ich sag mal, Chemie oder Biologie oder sogar Theologie studiert, haben den riesen Vorteil, dass sie das Unternehmen von innen und auswendig kennen und dann aber in der nötigen Tiefe, in der erforderlichen Breite sich Dinge wie rechtliches Grundwissen, BWL-Verständnis, Kommunikationsfähigkeiten anwenden. Und deswegen, egal wo ihr studiert, wenn ihr das hier hört, schaut euch hier an, das kann was für euch sein.
Ich liebe übrigens den Sager von deiner damaligen Freundin, deiner heutigen Frau, doppelt. Zum einen mag ich es immer, wenn eine damalige Freundin die heutige Frau geworden ist. Und zum anderen, was hat sie denn recht mit dem, was sie sagt? Kann ja von jedem. Also ich finde es großartig. Was ist das, lieber Kai, was dir an dem Job, den du jetzt seit fast einem Vierteljahrhundert ausübst, so gefällt?
Also bei mir ist ja, ich bin ja Verbandsleiter und insofern nicht selber IR-Manager. Ich habe den riesen Vorteil oder sehe es als Vorteil, dass ich diese ganzen spannenden Entwicklungen, die mannigfaltig sind im Bereich Investor Relations, beobachten kann, teilweise sogar von der Seitenlinie mitprägen kann, mitgestalten kann, ohne selbst, ich sag mal, im täglichen Doing gefangen zu sein. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Wir sind hier beim Dirk ein Team, mit mir sind wir 5 Leute. Ich bin vom Typ her vielleicht auch, ich sag mal, lieber Häuptling im kleinen Indianerdorf als Unterabteilungsleiter in einem großen Konzern. Deswegen kommt mir so die Struktur hier sehr, sehr entgegen. Dazu kommt, dass ich ein Team habe, das nicht nur Gold ist, sondern ich sage, das ist immer Platin. Also die vier sind spitze. Das macht einfach Spaß. Und vergiss es nicht, ich meine das ernst, was ich gesagt habe, diese junge, dynamische IR-Szene, die sich untereinander so kennt und austauscht, auch über Deutschlands Grenzen hinweg, das bringt einfach Spaß, Teil dieses Ganzen zu sein. Und insofern ist auch jede Veranstaltung, sei es die Ziererkonferenz oder unsere Konferenz, immer auch ein bisschen wieder wie ein Klassentreffen. Und davon kann ich nicht genug kriegen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, das Ganze bis zu meinem Berufslebensende zu machen.
Wie du zufrieden bist als Häuptling im Tipi mit den Leuten in der Investor Relations, hast du indirekt beantwortet. Ich gehe davon aus, du bist zufrieden mit der Investor Relations Arbeit, die in den deutschen Unternehmen gemacht wird.
Ich glaube, sie müssen sich nicht verstecken, auch im internationalen Vergleich, in keinster Weise. Sie sind gut. Natürlich gibt es immer wieder Dinge zu verbessern. Und Teil meines Jobs, der ihn so spannend macht, ist ja, dass hier nichts gleich ist, dass sich wirklich Dinge viel ändern. Also die Geschwindigkeit, in der regulatorische Änderungen kommen. Die Geschwindigkeit, in der sich, wir haben KI angesprochen, wie sich da die Dinge ja fast auch täglich verändern, was du mit MS Copilot machen kannst, so schnell kannst du gar nicht gucken. Das macht natürlich spannend und das verhindert schon ganz automatisch, dass es auch nur ansatzweise langweilig wird. Insofern, ja, bin ich zufrieden, freue ich mich und trage gerne meinen kleinen bescheidenen Beitrag oder Teil dazu bei, dass das deutsche IE auch weiterhin sich nicht verstecken muss vor der ausländischen Konkurrenz.
Das ist doch ein wunderbares Fast-Schlusswort, weil in dieser Staffel ist das ja anders. Lieber Kai, riesen Dank, dass du für diesen Börse People Podcast zur Verfügung gestanden bist. Es hat mich wahnsinnig interessiert. Ich habe viel dazu gelernt, hat Freude gemacht, mit dir zu sprechen. An euch da draußen, liebe Hörerinnen, ein Deep Dive in den Dirk durch den Kai und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Von meiner Seite auch, lieber Christian, vielen, vielen Dank für die Einladung und alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Hat hoffentlich auch Spaß gemacht, mir zu lauschen. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht, hier auf diesem Wege zu euch zu sprechen. Vielen Dank für die Möglichkeit.
Wunderbar. Und du, Kai, an dich kommt noch eine Frage und ich klinge mich mal aus. Ja, und wie sieht nun deine Welt von morgen aus?
Ich bin Optimist aus Grundüberzeugung und ich glaube, dass viele Dinge, an denen ich nicht alleine, gemeinsam mit vielen, vielen anderen, ja, seit langen, langen Jahren arbeite, auf die ich hinwirke, ich glaube, die werden noch zu meinen Lebzeiten sich irgendwo umsetzen. Ob das zum Beispiel das Stichwort Aktienrente ist. Wir leben hier in einer sich schnell wandelnden Gesellschaft, in einer alternden Gesellschaft. Ich glaube, es ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für die Verminderung oder Verhinderung von Altersarmut unwahrscheinlich wichtig, dass der Kapitalmarkt eine noch größere Rolle spielt. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass das passiert. Ich glaube auch, dass, wir haben es angesprochen im Call, Nachhaltigkeit und Investor Relations, Kolleginnen und Kollegen sprechen nicht immer dieselbe Sprache. Sie haben vielleicht dasselbe Ziel, aber sie reden manchmal aneinander vorbei. Ich glaube, in Zukunft braucht es nicht mehr immer ausgebildete Dolmetscher, dass die beiden sich verstehen, sondern dass Nachhaltigkeit und Kapitalmarkt keine Gegensätze sind, sondern zusammenwachsen. To the benefit of all, wenn man das so auf Halbenglisch sagen kann. Und insofern bin ich um unsere aller Zukunft und den deutschen, aber auch den österreichischen Kapitalmarkt gar nicht bange. Ich glaube, wir werden noch viel erleben. Ich sehe die positive Seite der Zukunft.